NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Die Kunst der Braunschweiger Malerin Manuela Karin Knaut ist mittlerweile weltweit bekannt. Über ihre aktuellen Projekte spricht sie gleich mit mir im Kulturspiegelstudio. Und dann stellen wir Ihnen das interkulturelle Theater Moringen vor. Gemeinsam Theater spielen und dabei auch noch Deutsch lernen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Schön, dass Sie bei uns sind. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Farbe, Form, Freiheit. Dafür steht die Kunst von Manuela Karin Knaut. Die Braunschweiger Künstlerin liebt das Experimentieren und kennt keine Grenzen. Weder im Kopf noch auf der Landkarte noch auf ihrer Leinwand. Jetzt habe ich sie hier bei mir im Kulturspiegelstudio zu Gast. Freue mich sehr, dass sie gekommen ist und spreche mit ihr über das, was sie inspiriert, was sie antreibt und wie sie ihre Kunst immer wieder neu erfindet. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Manuela.
Schönen guten Abend, liebe Martina. Danke für die Einladung.
Wenn du jetzt deine künstlerische Handschrift selbst beschreiben müsstest, wie würdest du das tun?
Das ist immer eine sehr, sehr schwierige Frage, die eigenen Werke zu beschreiben oder die eigene Handschrift. Aber ich würde sagen, meine Kunst steht vor allem für große, ausladende Gesten, wenig Begrenzung, ja, auch viel Sauerei sozusagen. Also es geht immer ziemlich rund bei meinen Bildern und das sieht man den Werken eben auch an. Die ganze Bewegung, die Energie, das völlig Losgelöste, das versuche ich, das Spielerische, dieses Positive reinzubringen in jedes Werk.
Wer schon mal bei dir im Atelier zu Besuch war, ich war das schon mal tatsächlich, der sieht, es ist eine richtige Werkstatt. Also du arbeitest da richtig, auch körperlich. Du hast komplett alles mit Farbe voll. Du hast einen weißen Anzug an, der mittlerweile aber auch komplett bunt ist durch die ganze Farbe, die du da versprühst. Du hast es eben schon gesagt, es ist ganz viel Energie dabei. Welche Materialien, welche Techniken sind das für deine Kunst?
Es ist so, du hast die Werkstatt übrigens sehr, sehr treffend beschrieben. Es ist so, dass ich hauptsächlich Malerin bin, aber meine Wurzeln auch bei der Installationskunst zu finden sind. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass ich mit der Malerei meinen Lebensunterhalt auch bestreite, dass das mein Hauptberuf ist. Und von daher meine Materialien natürlich entsprechend hauptsächlich Leinwand sind, große Leinwände. Ich arbeite aber auch auf Holzuntergründen, teilweise auf Beton. Es gibt da auch wenig, was ich nicht tue. Gerne auch auf Papier, wenn dann aber auf großem Papier. Also auch hier wenig Begrenzungen meinerseits.
Deine Arbeiten sind ja sehr dynamisch, das haben wir eben gerade schon gesagt. Ist das auf Zufall, was entsteht, oder ist das ein kreativer Prozess, oder weißt du schon im Vorfeld, was da passiert auf der Leinwand?
Ich denke, dass das eigentlich die größte Herausforderung beim Malen ist, dass es unheimlich leicht aussieht, dieses unbeschwerte, schwerelose, spielerisch fröhliche auch größtenteils, was aber auf keinen Fall etwas mit Oberflächlichkeit zu tun hat oder mit, habe ich mal schnell gemacht. Also dieser Spruch, hätte mein 5-jähriges Kind auch machen können, ist für mich nicht negativ, sondern ist eigentlich positiv. Weil genau diese Leichtigkeit verlieren wir, je älter wir werden. Es kommt immer mehr das Thema, wir überlegen jede Geste, jeden Farbstrich, was könnte als nächstes gut aussehen. Und genau das versuche ich immer auszuschalten, einfach wirklich diese unheimliche kreative Freiheit von innen heraus, das Kindliche niemals ganz verschwinden zu lassen. Denn das ist es ja, wonach wir uns letztendlich auch oft sehnen im Leben.
Du hast dein Atelier in Braunschweig, bist aber mittlerweile wirklich international unterwegs. Was bedeutet es dir immer noch, diese Heimat Braunschweig zu haben?
Braunschweig ist und bleibt vermutlich erstmal die nächsten Jahre mein Dreh- und Angelpunkt, einfach auch familiär betrachtet, denn da leben unsere Kinder, zumindest die Jüngere ist noch zu Hause, dort ist unser Familienhaus und es ist schön, eine Heimat wirklich zu haben, Freunde zu haben und von dort aus eben mobil in die ganze Welt unterwegs zu sein. Aber ich weiß genau, wohin ich gehöre. Und ich habe zum Beispiel nie, obwohl mir die Frage oft gestellt wurde, mit dem Gedanken gespielt, irgendwohin auszuwandern, obwohl ich ja einige Jahre in Südafrika gelebt habe. Ich habe in den USA gelebt. Aber der Gedanke, Deutschland für immer zu verlassen, der ist mir ehrlich gesagt bisher noch nicht gekommen.
Wo bist du international schon unterwegs gewesen?
Oh, das ist nicht in einem Satz zu erzählen, aber ich kann sagen, dass meine Werke tatsächlich auf jedem einzelnen Kontinent in Sammlungen, in teilweise bedeutenden Firmen und Privatsammlungen zu finden sind, was mich sehr, sehr stolz macht. Ich selbst habe eine Zeit lang in den USA gelebt und studiert. Ich habe in Südafrika mit meiner Familie gelebt und gearbeitet und auch dort noch einen Masterabschluss an der Uni in Johannesburg gemacht, bin aber sonst wirklich viel auf Achse, in letzter Zeit auch öfter in Südostasien. Ich war vorletztes Jahr in Japan für eine tolle Ausstellung, ich war in Australien. Ja, es geht immer weiter, die Pläne sind da, der Kalender ist gefüllt und ich bin einfach unheimlich gerne unterwegs und vernetze mich auch international.
Wie sehr inspirieren dich diese Reisen?
Unendlich. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, der Motor meines künstlerischen Schaffens, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen, als würde ich ein Tagebuch schreiben, denn meine ganze Malerei begann eigentlich zeitgleich mit meinen Reisen in die Welt.
In welchen Ausstellungen kann man dich jetzt demnächst erleben?
Also ganz aktuell ist es so, dass ich jetzt Anfang Mai in Berlin ein Event habe. Aber besonders hinweisen möchte ich auf meine Einzelausstellung. Die kommt am 24. Mai diesen Jahres nach Hamburg in meine Galerie, die in der Nähe der Elbphilharmonie ist, und zwar Daniel und die Kunst. Es wird dort eine Auswahl an ganz aktuellen, schönen Werken geben, die teilweise extra für diese Ausstellung angefertigt wurden. Und das ist auch mein Debüt mit dieser neuen Galerie und ich freue mich sehr darauf. Bin darüber hinaus aber immer mal wieder auch in Hamburg für die Messe, für die Affordable Art Fair, so auch in diesem Jahr, und bin dieses Jahr noch sehr, sehr viel unterwegs auf Messen und verschiedenen Ausstellungen, Charity-Events und so weiter.
Wer dich jetzt vielleicht aber mal in Braunschweig besuchen möchte, sich mal das Atelier anschauen will und vielleicht auch da Kunst erwerben möchte, wie ist das denn? Kann man sich bei dir irgendwie anmelden oder schaut man einfach mal vorbei oder wie läuft das ab?
Ja, das Thema Vorbeischauen freue ich mich sehr drüber. Es ist aber so, dass ich die Atelierbesuche gerne anbiete nach Absprache. Lade ich sehr, sehr herzlich zu ein. Ihr erreicht mich jederzeit immer über Instagram, über meine Webseite. Und da können wir sehr gerne einen Termin ausmachen, so wie wir das damals auch gemacht haben, Martina. Ich habe auch regelmäßig Besucher und freue mich immer über Interessenten, die zu mir nach Braunschweig kommen.
Wenn du jetzt ja doch mittlerweile berühmte Künstlerin unterwegs bist in der Welt und schaust jetzt mal so auf die Kunstszene in Braunschweig, wie hat sich die entwickelt?
Die Kunstszene in Braunschweig ist ja an sich relativ übersichtlich, muss man ehrlich sagen. Wir haben eine tolle Hochschule, die Hochschule für Bildende Künste. Wir haben teilweise sehr, sehr starke Positionen im Kunstverein, der eine internationale Ausrichtung hat. Wir haben einige kleine und spannende Galerien in der Stadt. Natürlich auch Künstlerinnen und Künstler mit ihren Ateliers. Aber für mich ist tatsächlich die Kunstszene in Braunschweig doch relativ überschaubar geblieben immer, und von daher habe ich mich relativ schnell auch dazu entschlossen, einfach diesen internationalen Aspekt stärker ins Auge zu fassen, was mir jetzt natürlich auch seit vielen Jahren ein großer Vorteil ist. Aber man sollte trotzdem auf keinen Fall die Strömungen und die super spannenden Tendenzen, die da immer wieder entstehen in den unterschiedlichsten Vereinen und Vereinigungen von Künstlerinnen und Künstlern, sollte man nicht unterschätzen. Auch der Bund Bildender Künstler in Braunschweig, in dem ich seit vielen, vielen Jahren Mitglied bin, super spannende Leute, tolle Kolleginnen und Kollegen, immer wieder ein Ort des spannenden Austausches.
Vielleicht noch ganz kurz, gibt es Projekte, auf die du dich jetzt auch in diesem Jahr noch ganz besonders freust?
Ja, da gibt es sogar zwei Dinge, auf die ich mich jetzt gerade auch vorbereite. Und zwar das eine ist eine Charity-Aktion, bei der ich sehr glücklich bin, dabei sein zu dürfen. Und zwar Be Your Own Hero. Das ist eine Aktion von Joachim Franz, der vielleicht vielen in der Gegend ja auch bekannt ist, der für eine Charity Foundation in Südafrika Werbung macht und Geld einsammelt, damit dort Jugendliche eine wirkliche Zukunft aufbauen können. Der baut ein wirkliches Dorf auf in KwaZulu-Natal. Und das ist eben nicht auf kurzfristige Hilfe angelegt, sondern auf ein langfristiges Projekt. Und dort werde ich mit einigen Werken bei einer Charity-Veranstaltung in Stuttgart dabei sein dürfen im Oktober. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich werde ab diesem Dezember Dozentin an der Kunstakademie Bad Reichenhall sein und dort meine Dozententätigkeit wieder aufleben lassen. Denn die habe ich ja viele Jahre bereits gemacht, diese Tätigkeit oder hinter mir. Und bin froh, dass ich jetzt dort wieder in die Vermittlung einsteigen kann.
Also es wird nicht weniger in deinem Terminkalender, sondern noch sehr viel mehr. Bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns gewesen bist. War sehr interessant, Manuela Karin Knaut mit ihrer Kunst im Braunschweiger Atelier anzutreffen. Man kann da gerne einen Termin machen und mal schauen, wie es bei dir so in deiner Werkstatt aussieht. Bedanke mich, dass du da gewesen bist.
Herzlichen Dank, liebe Martina.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Gemeinsam Theater spielen und dabei auch noch Deutsch lernen. Seit mittlerweile 10 Jahren gibt es das Projekt Interkulturelles Theater Moring. Entstanden aus einer Idee in der Flüchtlingshilfe. Heute ist es fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region. Und wurde auch mit dem Niedersächsischen Integrationspreis ausgezeichnet. Eine gelungene Integrationsgeschichte. Jana Oppermann hat es sich mal angeschaut.
Komm mal ein bisschen näher, ich habe extra geduscht heute.
Lachen, Umarmung, Aufregung. In der Mensa der KGS trifft sich das interkulturelle Bürgertheater. Rund 30 Menschen aus Syrien, Kolumbien, Mexiko und Deutschland sind dabei. Die Hobbyschauspieler werden von 3 Mitgliedern des Göttinger Ensembles Stille Hunde angeleitet. Dieses Jahr proben sie Bret Stokers Dracula. Das Stück haben wir bewusst ausgewählt, sagt Theaterpädagoge Stefan Dehler.
Das ferne Transsilvanien ist ja ein Fantasieland. Und in dieses Land, da projiziert man alle seine Ängste. Da kommt das Furchtbare her. Und es kommt dann, wenn man es nicht aufhält, kommt es nach England. Und dort wird es dann eine furchtbare Katastrophe auslösen. Also sagen, die Angst vor dem Fremden ist tatsächlich eines der großen Motive in dieser Geschichte auch. Deswegen dachten wir, es ist einfach ein wunderbarer, passender Stoff für uns.
Den Text haben sie verändert, damit ihn auch die Nichtmuttersprachler verstehen. An Aussprache und Betonung wurde intensiv gefeilt. Erster Schritt, aufwärmen.
Tempo ist klar, ab jetzt geht's los mit Namen. Achtung und Natschi.
Ja.
Alejandro Ospina Mejia ist vor 3 Jahren aus Kolumbien nach Deutschland gekommen. Als er kurz darauf gemeinsam mit seiner Mutter angefangen hat, war er zunächst nur Statist im Hintergrund. Jetzt spielt der 20-Jährige gleich 6 Rollen.
Jetzt habe ich Text und ich merke, dass mit den Jahren ich werde mehr Text bekommen, weil am Anfang habe ich nicht so viele Sätze oder Text auswendig zu lernen, aber dieses Jahr habe ich würde sagen, ein bisschen mehr, als ich gerne haben werde.
Er hat so spielerisch Deutsch gelernt und sehr unterschiedliche Menschen getroffen. So wie die 70-jährige Liane Henne.
Das Schönste ist, dass so viele Generationen miteinander spielen, also von 15 bis 75. Und dass man einfach so viel Kontakt hat, auch mit den geflüchteten Menschen. Und ja, andere Kulturen kennenlernt. Ja, und so offen miteinander umgeht.
Während die eine Hälfte auf der Bühne probt, fragen sich die anderen auf den letzten Drücker noch den Text ab. Die Darsteller haben ein gemeinsames Ziel, zusammen auf der Bühne stehen. Doch nicht nur dort wächst die Gruppe zusammen. Auch im Alltag feiern die Mitglieder ihre Erfolge und das Leben gemeinsam, sagt Christa Zika.
Dann haben wir irgendwie auch einmal eine Hochzeit zusammen gefeiert und Taufen. In der eritreischen orthodoxen Kirche ist die Taufe ein ganz, ganz großes Fest. Da haben uns irgendwie Mitspieler eingeladen gehabt und so. Also wir haben schon viele so Feste irgendwie miterleben dürfen, die einfach anders sind als unsere und die einfach toll waren.
Alejandro Ospina Mejia wurde bei einem gemeinsamen Ausflug von den anderen überrascht. Ein Moment, der ihm bis heute in Erinnerung geblieben ist.
So, am Ende des Tages, die ganze Gruppe hat mir eine Kuchen gekauft und sie singen mir das Lied von Happy Birthday und ich würde sagen, es ist mein Lieblingstag hier in Deutschland.
Texthänger, verpasste Aufgänge, zu weite Kostüme. Auch wenn noch nicht alles rund läuft, sie freuen sich nach wochenlangen Proben, endlich gemeinsam auf der Bühne zu stehen.
Das ist einfach toll. Also das ist ein solches Glücksgefühl, das kann man gar nicht so gut beschreiben. Und einfach nicht nur ein Glücksgefühl für sich allein, sondern man macht es ja als Gruppe. Und das gemeinsam zu erleben und zusammen hinzukriegen, das ist ein ganz großartiges Erlebnis.
Nach rund 2 Stunden intensiver Arbeit löst sich die Gruppe langsam von ihren Rollen. Mit einem letzten Blick auf die Bühne ziehen die Schauspieler ihre Dracula-Kostüme aus und hängen sie sorgfältig wieder auf die Kleiderbügel.
Die Premieren von Dracula des interkulturellen Theaters Moringen am 9. und 10. Mai, los geht es da um 19.30 Uhr und am 23. und 24. Mai um 19.30 Uhr in der kooperativen Gesamtschule in Moringen bei Northeim. Alle Aufführungen sind Premieren, da Rollen doppelt besetzt werden und auch in unterschiedlichen Kombinationen gespielt werden kann.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und ich freue mich sehr auf den Musiker, Dozenten und Comedian Michael von Zaleisky aus Bodenfelde. Er hat übrigens die Göttinger Comedy Company mitbegründet. Dann nehmen wir Sie mit nach Wilhelmshaven. Dort wurde gerade das Cineum, ein Museum zur Kinotechnik und Kinogeschichte, in einem Hochbunker eröffnet. Und wir haben uns die Sammlung mal angeschaut. Und dann erinnern wir uns an einen der wichtigsten Künstler der Nachkriegszeit, Rolf-Dieter Brinkmann. Er hat Gedichte geschrieben, einen Roman, Essays und er hat Filme gedreht. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich finde es klasse, dass Sie mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist ein echtes Multitalent, Musiker mit klassischer Ausbildung, Dozent an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und obendrein Mitbegründer der Göttinger Comedy Company, wo er zeigt, dass man auch mit Tiefgang ganz herzlich lachen kann. Er verbindet Tasten mit Texten, Ernst mit Esprit und Kunst mit einem sehr feinen Humor. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier bei uns zu Gast ist, Michael von Zaleisky. Hallo Michael.
Ja, hallo Martina, vielen Dank für die Einladung, freue ich mich auch.
Wenn du dich jetzt selbst mit 3 Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Musikalisch, lustig, aber nicht auf den ersten Blick.
Musiker, Komiker, Dozent, welches Michael von Zaleisky Produkt sitzt jetzt gerade hier bei mir?
Also der Dozent, der gerade Pause macht an der Hochschule, weil ich sozusagen Feierabend habe und jetzt in den Abendteil gehe und abends eben eher derjenige bin, der auf der Bühne steht. Also der Musiker, Sänger, Pianist und manchmal auch Comedian, wie man sagt.
Wann war dir klar, ich will unbedingt auf die Bühne und das nicht nur am Klavier?
Also das Klavier und vor allem der Gesang dazu, das war schon ausschlaggebend, weil ich eben autodidaktisch Klavier gelernt habe erst und auch sehr schnell dazu gesungen habe und diese Wirkung, diese Kombination auf der kleinen Bühne mit Menschen einfach, wo man merkt, die reagieren drauf, da passiert was. Das war dann schon ein Motivator und eigentlich auch ja der Antrieb, überhaupt weiterzumachen, anstatt jetzt nur Klavierunterricht und zu lernen, dass ich das kann. Da gab es halt ja so einen Motivationsschub und das andere ergab sich dann so nach und nach.
Wo du das gerade sagst, du hast klassische Musik studiert, du stehst aber auch gleichzeitig für geistreichen Humor. Wie passt das für dich zusammen?
Ich habe klassische Musik nur bedingt studiert. Ich habe tatsächlich an der Hochschule hier Schulmusik mit Schwerpunkt Jazz, Rock, Pop studiert, auch Klassikanteil. Aber diese Humorsache, die hat sich eher zufällig ergeben. Also zum einen, glaube ich, habe ich das von meinem Großvater geerbt oder von meinem Vater auch. Und ich habe dann irgendwann die Göttinger Comedy Company nicht kennengelernt, sondern wir haben uns zusammengefunden. Und da war Improvisationscomedy ganz neu. Und da haben wir das probiert. Und ich bin jemand, der kann unheimlich schlecht Witze erzählen, die er sich aufgeschrieben hat, sondern bei mir geht's in dem Moment. Also es ist so eine Situationskomik, die muss ich so ergeben und das geht ganz gut.
Wo du das mit der Göttinger Comedy Company gerade ansprichst, wie seid ihr zusammengekommen? Wie habt ihr euch gefunden? Wie habt ihr festgestellt, Mensch, das ist irgendwas, das müssen wir unbedingt zusammen machen. Musik und aber eben auch Comedy.
Ja, das war damals 1997, da war Improvisationscomedy gerade neu in Deutschland. Das kam aus Kanada rüber, da gibt's die Springmaus, die hat das als erstes in Bonn. Und da hat sich in Studentenkreisen in Göttingen, ich habe damals da in Göttingen auch ein Semester studiert, da haben sich Leute zusammengefunden, die haben gesagt, Mensch, das ist toll, das wollen wir machen, keine Texte lernen, trotzdem lustig sein auf der Bühne und so weiter. Und ich war tatsächlich ganz profan bei einem Alleinunterhaltervermittler. Ich habe damals so ein bisschen Tanzmusik gemacht Und der wurde angefragt, kennt ihr einen, hat er mich vermittelt. Und dann war das zufällig der richtige Griff, weil ich glaube, außer mir hätte das jetzt keiner so gemacht, weil eben dieses improvisierte Lied da zu machen, das war ja schon was Besonderes, da wo der Alleinunterhalter vielleicht sagt, oh, das kriege ich nicht hin. Und da war das eben ein Teil der Comedy, diese improvisierten Lieder.
Gibt es so einen Bühnenmoment, den du hattest, der so absurd war, wo du gesagt hast, oh nee, was ist das denn jetzt hier?
Nö, weil wir haben tatsächlich bei der Comedy ist ein ganz wichtiges Ding, Mut zum Scheitern. Also man muss auf die Bühne gehen mit dem Wissen, hier kann was schief gehen und aber auch mit dem Wissen, dass das Publikum das super findet. Also jetzt nicht jede Nummer schief gehen wäre blöd, aber das darf durchaus passieren. Und da freuen sich die Leute, wenn man einen Text entwickelt, irgendwie ein Lied live textet auf der Bühne und dann weiß man nicht weiter und hat eine ganz bekloppte Wendung, die dann so absurd ist, dass man schon wieder lachen muss, dass es schon wieder gut ist. Also will das immer vielleicht mit Helge Schneider vergleichen. Der macht ja auch eben so eine Improvisation und manchmal ist es so absurd, dass man sagen muss, das ist schon wieder genial. Und das sind eigentlich die Momente, wo man merkt, so blöd, dass es schon wieder gut ist, das macht dann am meisten Spaß.
Bei der Göttinger Comedy Company gibt es ja das Wunschlied. Was ist das für ein Projekt?
Ja, das Wunschlied ist eigentlich entstanden. Wir haben ja immer auf der Bühne schon improvisierte Lieder gemacht. Das heißt, wir haben das Publikum gefragt, sagt uns mal einen Gegenstand, sagt uns ein Thema. Und wir haben live improvisiert das Lied. Das haben wir aber auch immer für Personen gemacht. Das heißt, jemand hatte Geburtstag im Publikum und dann wurde dem ein Lied gesungen. Und in der Corona-Zeit, muss man ja immer wieder einbauen, hatten wir es natürlich auch nicht so leicht. Und da haben wir dann gesagt, so, jetzt machen wir genau das. Wir lassen Leute Lieder wünschen, kann sich bei uns ein Lied bestellen, sagen, ich möchte hier für Tante Erna, die wird 80, die strickt gern, die kocht gern und die mag gerne Autorennen schauen. Und im Stil ist ihr liebstes Polka. So. Und dann haben wir uns hingestellt und machen live, beziehungsweise auf Video aufgezeichnet, dann ein Lied, wo es um Tante Erna geht, die halt strickt Autorennen und im Polka-Stil.
Finde ich großartig. Du bist ein ganz großer Fan von Udo Jürgens und auch von Reinhard May. Und deine Programme, die sind auch von diesen wunderbaren Künstlern, die ja auch bei uns im Programm hier bei NDR 1 Niedersachsen laufen. Wie bist du zu Udo Jürgens gekommen?
Ja, zum Udo Jürgens tatsächlich auch als erstes, muss man sagen. Jeder hat ja in der Kindheit so eine Platte, so eine Kassette vielleicht damals noch, die irgendwo rumlag und die wurde dann angemacht. Da hat man rausgefunden, wie der Knopf geht am Kassettenrekorder und so war das bei mir auch. Und das war dann eben eine von Udo Jürgens. Und da habe ich das gehört, fand das mit, weiß ich nicht, 3-4 Jahren irgendwie gut. Ganz emotional hat mich da irgendwas gepackt und dann habe ich eben diese Wirkung auch entdeckt. Wie ist das, wenn man so ein Lied singt und vor allem authentisch singt, dass man so singt, ja, dass man die Geschichten erzählt und das Lied die Geschichte da erlebt.
Jetzt gibt es ja viele Künstler, die Udo Jürgens im Grunde ja Cover nachmachen, seine Lieder singen auf der Bühne. Ich habe dich schon mal live auf der Bühne erlebt und es ist ganz anders. Es ist nicht einfach nur das Nachsingen von einem Udo Jürgens-Titel. Was machst du anders?
Also genau erstmal das, ich imitiere nicht, das ist der eine Punkt. Also witzigerweise, meine Stimme, wenn ich singe, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der vom Udo Jürgens.
Wir hören da auch gleich mal ein kleines Beispiel.
Genau, und das hat mich lange Zeit davon abgehalten, so einen reinen Udo-Abend zu machen, weil ich genau das nicht wollte, dass es heißt, es wird imitiert. Aber wir sprachen ja über den Humor und genau über das Authentische und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich habe zum einen eine andere Art von Moderation und spontanem Humor und Wortwitz da drin. Und ich interpretiere die Lieder sehr emotional. Das heißt, ich gehe wirklich über die Geschichte, ich gehe über das, was da passiert, ins Traurige rein, dass die Leute wirklich manchmal zu Tränen gerührt sind. Ich auch, kann passieren. Und wenn ich das schaffe, und so ist mein Ansatz dabei, dann ist das Lied und diese Geschichte im Vordergrund. Und der Udo Jürgens, der das geschrieben hat, das ist natürlich wunderbar und das ist auch genau diese Hommage, der tritt als Person ein bisschen in den Hintergrund. Und ich glaube, das ist auch was, was in seinem Sinne war, dass seine Lieder wirklich weiterleben und an erster Stelle stehen. Und diese, ja, dieses Emotionale und vor allem eben nicht Imitierende.
Ich war noch niemals in New York. Ich war auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans.
Wir haben jetzt gerade reingehört, Udo Jürgens, Michael von Zaleisky, aber du hast jetzt ein neues Programm, das ist Reinhard May. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher da?
das klingt ein bisschen absurd, genau dasselbe. Und zwar auf der emotionalen Ebene. Ich hatte nämlich genau das, ich wurde dann oft angesprochen, das Udo-Programm mache ich ja schon über 10 Jahre. Und dann hieß es, Mensch, das wird doch auch passen, Reinhard May. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich ja auch schon, sie mag die Lieder auch. Und dann habe ich mich entschieden, ja, dann mache ich jetzt mal so ein Programm. Und der Aufbau ist im Prinzip derselbe. Es ist genau diese Mischung aus einem humorvollen Stück, aus einem emotionalen Stück, einem sentimentalen, vielleicht Kindheitserinnerungen spielen oft eine Rolle und natürlich auch einem Hit dann dazwischen. Da muss man sagen, sind es bei Reinhard May etwas weniger von diesen wirklichen Schlager-Hits, die so auch wirklich bundesweit bekannt sind, aber es sind schon auch ein paar dabei. Aber diese Mischung ist im Prinzip das, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich der Erfolg dieser Konzerte, diese 3-4 Komponenten, Humor, Emotionen und Erinnerung vielleicht auch.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, oh Mensch, den Michael von Zaleisky, den würde ich gerne mal live erleben. Das können Sie gerne tun. Die Premiere von Reinhard May, die ist nämlich am 13. Mai um 20 Uhr in der Marlene in Hannover. Udo Jürgens können Sie erleben am 17. Juni und die Göttinger Comedy Company, die ist mit dem Wunschlied am 21. Oktober auch in der Marlene zu Gast. Und ich bedanke mich herzlich, dass du hier gewesen bist, uns mal ein bisschen was von deiner Musik erzählt hast und gelauscht haben wir ja auch ein bisschen. Vielen Dank, Michael.
Ja, Martina, ebenso. Alles Gute.
Der Kulturspiegel am Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Wilhelmshaven ist um eine Attraktion reicher. Dort hat nämlich gerade das Cineum, ein Museum zur Kinotechnik und Kinogeschichte, eröffnet. Und wer wissen möchte, wie die Bilder mal laufen lernten, welche Kinos es in der Stadt gab und wer sich für Projektoren und Filmtechnik interessiert, der hat hier jede Menge zu staunen. Jutta Pschigoda hat eine Führung im Hochbunker mitgemacht, der die Sammlung beherbergt.
Außen an der Fassade hockt Spider-Man und ein Kinoplakat weist auf das Cineum hin. Michael Onnen ist der Initiator des Museums und führt durch den Bunker, in den jetzt regionale und internationale Kinogeschichte eingezogen ist, auch die ganz frühe.
In Wilhelmshaven gab es über 40 Kinos mal, um 1910 roundabout. Jede Gaststätte hatte ein Kino und einen Kinoraum, wo man dann halt Kino versucht hat zu spielen. Das war dann mobil und wurde dann immer eingerichtet.
Wie die heutigen Filmpaläste darf man sich das nicht vorstellen. Die Vorführer kamen damals mit ihren Projektoren und den Stummfilmen in die Kneipensäle. Aber im Museum gibt es auch noch etliche Originalsessel aus Kinos, wie etwa aus der Schauburg. Und das Gloria-Kino in Wilhelmshaven wurde wie im Original in einem Bunkersaal nachgebaut. Seit 1982 ist es geschlossen.
Das ist die Original-Kinotechnik. Die Ernemann 7B stand bis 1980 drin, dann wurde das umgebaut mit einer FP30 und da stand es dann drin bis 1982, bis das Kino geschlossen wurde.
So klang es damals im Vorführraum. Michael Onn erinnert sich noch gut. Er selbst war Vorführer, dann hat er alles an alter Kinotechnik gesammelt, was er finden konnte und unter seinen kundigen Händen funktionieren die Projektoren nun weiter.
Man muss sie halt nur warten, wie im Auto, ne? Ein Getriebe und das muss man ölen und muss halt alles ein bisschen bei Laune halten und dann funktionieren die Sachen.
Und was fasziniert ihn daran?
Ja, einfach die Technik, die Mechanik, ist beeindruckend. Und diese Technik läuft auch noch in 50 Jahren. Heute, die Digitaltechnik läuft 10 Jahre, dann sind die Projektoren meistens defekt. Weil das ist nur noch ein Rechner und dann war es das.
Fotos und Deko ergänzen den Kinoeindruck von damals. Und in einen Bunker passt das alles hervorragend. Dort ist es ja auch fensterlos und dunkel wie im Kino, wenn ein Film beginnt. Der Bunker ist inzwischen Eigentum des Vereins.
Durch Zufall. Wir hatten uns immer nach dem Bunker erkundigt und geguckt. Und irgendwann hieß es, es steht einer zum Verkauf. Und dann haben wir uns drauf beworben und haben die tatsächlich auch bekommen.
Denn die teils tonnenschweren Geräte und Vorführmaschinen sollen hier im Bunker bleiben und möglichst nicht mehr umziehen müssen, so Onnen. Das Cineum hat neben Hunderten von Projektoren auch Plakate und Werbeartikel rund um bekannte Filme. So etwa übergroße Marvel-Figuren, den Silver Surfer oder den Kopf eines Alien. Es ist ein Museum für Cineasten, Technikbegeisterte, aber auch für Schulen, die kommen können, denn die Kinder kennen die alten Kinos nicht mehr. Astrid Zage, stellvertretende Bürgermeisterin nach dem Rundgang.
Ich bin begeistert und so viel Gänsehaut bei den einzelnen Räumen und Exponaten, das habe ich lange nicht gehabt. Also das war wirklich ganz, ganz toll und Man kann den Menschen gar nicht genug danken, die das alles hier aufgebaut haben, renoviert haben, was hier für eine Arbeit drin steckt.
Für sie sei es wie eine Reise in ihre Jugend und Kindheit gewesen, als es die alten Kinos noch gab, sagt die Bürgermeisterin. Und der erste Stadtrat Armin Schönfelder will sich dafür einsetzen, dass das Cineum ins Kulturkonzept der Stadt Wilhelmshaven aufgenommen wird. Dann würde es auch gefördert. Denn bislang ist das alles hier privat, durch Spenden und in ehrenamtlicher Arbeit entstanden.
Vielleicht haben Sie ja Lust, wenn Sie das Cineum in Wilhelmshaven besuchen möchten. Man muss sich für eine Führung anmelden. Vorerst immer sonntags bekommt man in einer Gruppe einen geführten Rundgang. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Er war ein unzurechnungsfähiger Poet, aber er war ein Poet. Von Anfang an ging er aufs Ganze. Trotzig, radikal und rücksichtslos. So charakterisierte der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky den Künstler Rolf-Dieter Brinkmann. Er hat Gedichte geschrieben, Essays, einen Roman und er hat auch Filme gedreht. Er war ein ewiger Rebell, der sich weder in der Literatur noch im Leben an Konventionen hielt. Rolf-Dieter Brinkmann wurde 1940 in Vechta geboren, lebte hier bis 1959. Dann zog er nach Essen und Köln. In seiner Lieblingsstadt London kam er vor 50 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Michael Niehaus über einen der wichtigsten Künstler der Nachkriegszeit.
Eine riesige Kloake. Eine Kloake mit 1 Million Menschen. So aggressiv abschätzig hat sich Rolf-Dieter Brinkmann über Köln geäußert. Und nicht nur über Köln.
Es ist fast wörtlich dasselbe Zitat, was Brinkmann verwendet, wenn er über diese Städte spricht. Genau dasselbe hat er über Vechta gesagt. Eine Kleinstadt, damals, als er hier war, zwischen 1940 und 1959, das ist der Zeitraum, da war Vechta eine Kleinstadt von 15.000 Einwohnern und er nannte es einen Schweinelandstrich, katholisch verseucht. Es sind dieselben Worte und interessant ist ja, dass Brinkmann solche Sätze auch über andere Städte sagt.
Auch Professor Dr. Markus Fauser findet es nicht sehr erstaunlich, dass Brinkmann in Vechta nicht besonders beliebt war. Das hat sich geändert. An der Universität Vechta gibt es den Forschungsbereich Rolf-Dieter Brinkmann, geleitet von Markus Fauser, und die Kulturstiftung Rolf-Dieter Brinkmann. Auf deren Internetseite finden sich Interviews mit Zeitzeugen, zum Beispiel mit Helmut Backhaus, der in den 50ern Rolf-Dieter Brinkmann Nachhilfeunterricht in Griechisch und Latein gegeben hat.
Ich habe ihn als einen Menschen kennengelernt, der freundlich zuvorkommend, gesprächsbereit, gesprächsfähig war, ohne irgendwelche Komplikationen in geistiger oder Hinsicht. Also ein junger Mann, wohlerzogen übrigens, wohlerzogen. Und ich hatte nichts an ihm auszusetzen, das Gegenteil.
Allerdings wollte Brinkmann mit seinem Nachhilfelehrer lieber über Gedichte sprechen, als griechische und lateinische Vokabeln zu lernen. Nach einer Lehre als Buchhändler in Essen geht Brinkmann nach Köln.
In den frühen Jahren, also in den Jahren hier in Vechta, ist er stark vom Existenzialismus beeinflusst. Er liest Sartre, er liest Camus. Dann in Köln entwickelt er sich so langsam zum Popliteraten. Da kommt der Einfluss der Musik dazu. Dann entwickelt er unter dem Einfluss von Andy Warhol vor allem sein Interesse für Filme, für Filmexperimente in den späten 60er Jahren.
Und dann einige Jahre vor seinem Tod 1975 eine erneute Wendung. Brinkmann widmet sich wieder der Lyrik. Im Moore tanze und schreie ich, heißt eines seiner Gedichte.
Jetzt bin ich aus den Träumen raus, die über eine Kreuzung wehen. Wer hat gesagt, dass sowas Leben ist? Ich gehe in ein anderes Blau.
Und natürlich sind das auch Gedichte, die überhaupt nicht laut sind, wie sollten sie auch, sondern es sind sehr zarte Gedichte, sehr zurückhaltende Gedichte, die auf ein Minimum reduziert sind. Das muss man festhalten.
Westwärts 1 und 2 heißt sein lyrisches Hauptwerk, für das er nach seinem Tod den Petrarca-Preis bekam. 1972 geht Brinkmann für ein Jahr nach Rom mit einem Stipendium der Villa Massimo. Sein Buch Rom Blicke, nach seinem Tod von seiner Frau herausgegeben, ist nun keine Liebeserklärung an die ewige Stadt, sondern eine gnadenlose Abrechnung. Unerbittlich blickt er auf Verfallenes und Obszönes. Am 23. April 1975 stirbt Brinkmann bei einem Autounfall in London. Er wollte gerade in den Shakespeare Pub und hat nicht bedacht, dass in London Linksverkehr herrscht. Was bleibt von ihm?
Also es gibt die Tokotronic, die Hamburger Band, die ihn immer wieder zitiert. Es ist Sven Regener mit seiner Elements of Crime, der ihn immer wieder aufgreift. Aber es sind natürlich auch die großen Lyriker, Durst Grünbein, der ihn zitiert. Jan Wagner, der bedeutende Gegenwartslyriker. Und Jan Rönert, der Kollege aus Braunschweig, selber auch Brinkmann-Forscher.
Als Einstieg in Leben und Werk Rolf-Dieter Brinkmanns ist der literarische Spaziergang durch Fechter mit Brinkmann zu empfehlen, der von Professor Markus Fauser konzipiert wurde.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Eine Stunde lang ganz viel Kultur. Schön war es, dass Sie dabei gewesen sind. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder, also in einer Woche. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wünsche Ihnen einen tollen Abend. Traumhaft geht es hier weiter. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.